Es freut mich, dass wir ein neues Studium beginnen in diesem ersten Vierteljahr dieses neuen Jahres 2017. Es ist ein Studium über den Heiligen Geist und das geistliche Leben oder Spiritualität genannt. Wir wollen uns in diesem Teil, in dieser Zeit dieses Studiums mit sehr grundsätzlichen Fragen beschäftigen, so dass wir am Ende dieser 12 Stunden Studiums wir ein klares Bild haben, sowohl über die Geistlichkeit, über das geistliche Leben, als auch über Gott und den Heiligen Geist. Ich möchte beginnen mit der grundsätzlichen Frage, die ich immer gewohnt bin zu stellen, nämlich, wie sieht unser Weltbild aus? Ich möchte Fragen stellen am Anfang dieses Studiums, die uns beschäftigen sollen und durchs Studium leiten. Ohne Fragen wissen wir ja nicht, warum studieren wir denn? Was wollen wir denn am Ende dieses Studiums wissen? So, lasst uns die Frage stellen. Sind die Prozesse und Geschehnisse auf unserem Planeten erklärbar? Können wir das, was heute in der Welt vor sich geht, erklären? Können wir es fassen und sagen, aha, das ist es und so läuft es und hier läuft es gut und hier läuft es schlecht? Sind die Prozesse und Geschehnisse auf unserem Planeten erklärbar? Haben wir eine Antwort auf die Herkunft des Universums, des Planeten, auf welchem wir leben, und des Lebens insgesamt auf diesem Planeten? Können wir es beantworten, woher wir kommen? Das heißt, woher das Ganze stammt und welche Rolle wir dabei spielen? Können wir die Ursache finden für das Böse auf dieser Welt, für die Zerstörung des Planeten, für die Krankheit und den Tod? Das sind Fragen, die uns doch beschäftigen. Mich als Arzt besonders. Wieso geht es den Menschen immer schlechter? Obwohl das Wissen zunimmt, ist der körperliche Zustand, aber auch der geistige Zustand des Menschen immer schlimmer. Jeden Tag wird von Gewalt berichtet. Die ganze Welt scheint in einem Aufruhr zu sein, ein kleines Dorf, wo jeder mit jedem streitet, wo man in Angst leben muss. Was wird denn jetzt wiederkommen? Es ist ein Pulverfass, diese unsere Welt. Und die Krankheit nimmt zu. Die Menschen vermehren sich zwar, aber dadurch auch die vielen Krankheiten. Und warum macht es das? Warum werden wir nicht gesünder mit zunehmender Erkenntnis, mit zunehmender, in Anführungsstrichlein, Entwicklung? Warum steigt das Böse und das Gute nimmt ab? Warum ist die Zerstörung des Planeten fast erreicht? Können wir die Ursache finden für diese Fragen, für diese Zustände, die wir haben? Gibt es eine Lösung für diese allgemeine Not auf unserer Erde, außer derjenigen der endgültigen Zerstörung? Weil die liegt früher oder später, wenn wir so weitermachen, wenn das alles so weitergeht, vor uns. So, wenn wir vom Heiligen Geist, von der Spiritualität sprechen, müssen wir wissen, wir müssen diese Dinge erklären können. Und ich hoffe, dass wir im Laufe dieses Vierteljahres deutliche Antworten geben können aufgrund dessen, was wir aus der Natur und aus der Offenbarung erkennen können. Die erste Frage, die sehr grundsätzlich ist. Wie viele Arten von Elementen brauchen wir, um die Geschehnisse auf dieser Erde zu erklären? Das heißt, aus wie vielen Elementen besteht die Erde, das Leben, das Universum letztendlich? Zumindest von denen, die wir fassen können. Wie viele Arten von Elementen haben wir auf dieser Erde? So viel, wie viel wir fassen können. Wir haben auf jeden Fall die Chemie. Hier das Periodensystem der chemischen Elemente. Die Chemie ist da, aber können wir aufgrund der Chemie, aufgrund des Periodensystems, allein mit der Chemie die Funktionen auf diesem Planeten erklären? Gibt uns dieses eine Element, ist ja nur ein physisches Element, ein Atom, das in der Kernladung anders ist wie das andere. Sonst unterscheidet es sich nicht vom anderen. Dass die Elektronen auf der letzten Schale austauschen kann, abgeben kann. Ist das einzige Element, was uns die Fragen nach dem Geschehen auf dieser Erde befriedigend beantworten kann? Liegt es am Atom selbst, welchen Aggregatzustand, gasförmig, fest oder flüssig, es innehat? Hat das Atom selbst die Wahl, sich in welchen Aggregatzustand auch immer umzuwandeln? Woher kommt die Gestaltung des Umfelds? Und wir wissen, das Atom ist abhängig von dem Umfeld. Wer steuert das Umfeld? Wer gestaltet es? Woher kommt die Bewegung in die Atome? Wieso geschieht eine chemische Reaktion? Ist sie abhängig nur vom Atom selbst? Wer bringt Bewegung in die atomare Welt? Und dann sicherlich die Frage, woher kommt die Energie in den Atomkern? Woher kommt die Energie insgesamt, die wir in dieser Welt haben? Ist es mit dem physischen Element ausreichend erklärt? Können wir mit einem Element, das aus dem sich die Materie sozusagen zusammenstellt, können wir das Weltbild erklären? Können wir es? Ich denke, wenn man das Atom allein nimmt, wenn man die ganzen chemischen Reaktionen alleine nimmt, wird man nie eine Antwort auf die Fragen finden, die ich zuvor gestellt habe. Die Menschheit wird immer im Dunkeln bleiben aufgrund der Unkenntnis dessen, wie die Substanz zusammengestellt ist. Ist alles, was wir um uns haben, nur Atome? Können wir Gedanken mit einer chemischen Reaktion erklären? Sind Gedanken Chemie? Ist es eine Zusammenstellung von unterschiedlichen chemischen Atomen, die den Gedanken machen? Oder sind die vielen, fast unendlichen geistigen Bedürfnisse, die der Mensch und auch das Tier hat, erklärbar durch die Chemie? Ist Liebe, Gerechtigkeit, Sicherheit, Wahrheit, Freiheit und vieles mehr mit einer atomaren chemischen Reaktion zu erklären? Ist Chemie die Antwort auf unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Liebe oder Freiheit? Sind die unterschiedlich möglichen Entscheidungen, Reaktionen im Tier und im Menschen auf ein und dieselbe Provokation chemisch erklärbar? Da die Chemie nach festen Grundsätzen funktioniert, müsste doch in einer und derselben Reaktion jeder Mensch, wenn er nur Chemie ist, jedes Tier, wenn es nur Chemie ist, immer gleich reagieren. Aber wir tun in dieselbe Situation dieselbes dieselbe Spezies von Tieren oder unterschiedliche Menschen. Und wir werden finden, dass ein und dieselbe Reaktion oder ein und dieselbe Situation multiple Reaktionen vor sich bringt. Woher kommt diese Fähigkeit? Woher, wo ist sie zu finden? Ist sie in der physischen Welt zu finden? Können wir Gedanken in der Physis finden? Können wir geistige Bedürfnisse in der Physis finden? Können wir sie im Atom und in den vielen möglichen atomaren Reaktionen finden und erklären? Ich denke, jeder Mensch, der denkt, weiß, dass das nicht geht. Da muss man nicht studieren, da muss man nicht mal so viele chemische oder physische Reaktionen kennen. Es gibt ein geistiges Element auf dieser Welt, weil es ist da. Und was es tut, werden wir im Einzelnen in den vor uns liegenden Betrachtungen sehen. Aber jetzt am Anfang müssen wir ein Fundament legen. Und es ist tatsächlich so, dass wir nur zwei Arten von Elementen brauchen, um die Geschehnisse auf unserer Erde zu erklären. Mit nur zwei Arten von Elementen können wir die strukturellen Prozesse auf der Erde erklären. Wir können eine Antwort finden auf das, was wir uns stellen, wenn wir diese zwei Elemente sehen, wie sie miteinander agieren und funktionieren. Wir haben hier das physische Element, die Chemie, aber sie ist nicht ausreichend. Wir brauchen ein geistiges Element. Und was ist das geistige Element? Es ist der Geist. Der Geist allein ist in der Lage, Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit, Sicherheit, Frieden und all das Mögliche zu analysieren und zu verstehen. Nur ein Geist ist in der Lage, Gedanken, Prozesse zu bewerten. Nur in der geistigen Welt gibt es die geistigen Bedürfnisse und die geistigen Fähigkeiten. Kein Atom kann wissen, was Liebe ist. Aber kein Atom kann sehen. Kein Atom kann riechen. Keine Chemie kann schmecken. Geschweige denn berechnen. Es braucht das geistige Element. Unsere Welt besteht aus Chemie und Geist. Das sind die zwei Elemente, die miteinander funktionieren. Und ohne die, wenn sie nicht zusammen sind, nichts wirklich läuft und erklärbar ist. Auf der einen Seite hat die Chemie keine Fähigkeit, sich selbst zu steuern. Einem Atom liegt keine Fähigkeit zur Selbststeuerung vor. Wie auch? Wie soll denn der Kohlenstoff oder Wasserstoff oder wie auch immer wir es nennen, wissen, wohin? Die Steuerung kann nur im Geist sein. Nur der Geist kann sich selbst steuern und das physische Element. So tun wir diese zwei Dinge zusammen, die wir ja nicht leugnen können. Niemand kann die Chemie leugnen, das ist offensichtlich. Was wir höchstens können, ist den geistigen Teil leugnen. Und das tut die Wissenschaft zumindest. Und die sich auf sie basieren. Oder man kann auch in der Wissenschaft nicht wirklich die geistige Komponente leugnen. Man benennt sich ja auch als Psyche. Aber was man denkt, das Bild, das man hat, ist, dass das chemische Element das Geistige zusammenstellt. Ja, ein Finger kann nicht denken, aber wenn wir es in einem Hirn zusammentun, das kann's. So, ein Gehirn hat offensichtlich als physisches Element die Fähigkeit zu denken, Gedanken zu tun und zu machen, geistige Bedürfnisse zu bewerten und sagen, ah, das ist nicht wahr und das ist wahr. Die Wissenschaft denkt, dass wir nur aus einem Element bestehen und ein gewisses Organ sich so entwickeln kann, dass es geistige Fähigkeiten hat. Das heißt, aus der Chemie, aus der Hirnrinde, aus dem Hirn entspringt der Geist. Und wir werden uns dieses Modell anschauen und schauen, wie viel Substanz hat es, um zu bestehen. Sicherlich ist der Mensch frei, zu glauben, was er will. Auf der geistigen Ebene sind wir subjektiv. Wer will einem vorschreiben, was stimmt und nicht? Geistig gesehen darf jeder denken, was er will, weil der Geist ist subjektiv. Wer will ihm sagen, was stimmt? Und so kann jeder Mensch annehmen, was er will. Die Frage ist nur, lebt er in der Täuschung oder nicht? Und die Idee, dass aus der Chemie, aus dem Organ Hirn eine Psyche entsteht, aufgrund der komplexen und sehr, wie soll ich sagen, ja, multiplen Verbindungen zwischen den Synapsen und den Nervenzellen, da entspringt irgendwie der Gedanke daraus, ganz mystisch, ganz unerklärbar. Aber es muss so sein, weil wir können ja nicht einen Geist akzeptieren als, wie soll ich sagen, zusätzliches Element zur Chemie. Weil würde man in der Wissenschaft heute den Geist als zusätzliches Element in der Chemie sehen, dann würde das Weltbild ein völlig anders sein. Dann würden wir nicht in der Wissenschaft und in der Medizin herumtappen und wüssten nicht, woher der Krebs kommt. Wir wüssten, woher er käme, ohne Wenn und Aber. Wir wüssten nicht im Dunkeln tappen, woher die vielen Krankheiten kommen. Wir müssten nicht im Dunkeln tappen, wieso das Böse in der Hirnrinde steckt. Wir hätten eine Antwort auf all diese Fragen, die heute keine Antwort gibt. Nur dadurch, dass wir sehen würden, dass Chemie und Geist zwei unterschiedliche Elemente sind, die zwar miteinander funktionieren, aber sie sind nicht identisch und eins kommt nicht aus dem anderen. Aus der Chemie kann nie ein Geist entstehen und aus dem Geist kann eine Chemie entstehen. Wir haben doch den Computer, aus einer Hardware kann eine Software werden und aus einer Software nie eine Hardware. Die arbeiten zusammen, ganz klar. Sonst hätten wir keinen Computer. Aber sie sind unterschiedlich. Es sind zwei Elemente. Es ist nicht nur eines. Die Welt ist nicht nur physisch. Sie hat auch ein geistiges Element. Und das geistige Element kann, wie wir sehen werden und wie ich hoffe, zu versuchen zu beweisen, mit den Gesetzen der Natur natürlich, nicht mit meinen eigenen Gedanken, aber sicherlich muss ich es ja bewerten und denken. Und wenn ich etwas denke und stütze es auf ein gesetzliches Natur, wird mein Denken aus der Subjektivität zur Objektivität gelenkt. So, deshalb, wenn wir in diesem Vierteljahr über die Spiritualität, über den Geist, über den Heiligen Geist und die menschliche Geistlichkeit, den menschlichen Geist studieren, müssen wir wissen, was sie sind, woher sie kommen. Welches, ja, kommen sie eins aus dem anderen oder sind sie nebeneinander da und arbeiten zusammen? Wir werden uns vertiefen in diese Gedanken, in diesen Stunden. Welche Quellen der Erkenntnis haben wir, um auf die gestellten Fragen eine Antwort zu bekommen? Wir haben in Sicherheit die Natur. Die Natur funktioniert nach festen Gesetzen. Und aufgrund ihrer Gesetze können wir deutliche Schlussfolgerungen ziehen. Und hier ist eine. Die unveränderbaren Gesetze der Natur zeigen das Zusammenwirken des physischen und geistigen Elementes. Alle Gesetze können nicht funktionieren, wenn beide Elemente nicht miteinander zusammenwirken. Wir werden sehen, dass das nicht geht, dass das Geistige und das Physische miteinander funktioniert. Und nur so gibt es Bewegung, Leben, aber auch das Nichtlebendige sozusagen ist einem geistigen Element unterstellt, dass wir ja sehen werden, was es ist und wie es funktioniert. So, aus den Naturgesetzen kann man ersehen, dass die Welt nicht nur physisch ist, weil sie funktionieren nun nicht allein mit der Physis. Jeder, der denkt, dass die Naturgesetze rein physikalische Dinge, rein physikalisch erklärbar sind, hat sie nicht verstanden oder sieht nicht durch oder ist oberflächlich oder ignoriert einfach. Auch das kann jeder tun. Aber jeder, der betrachtet die Natur und das, was um ihn herum ist, kann nicht das Zusammenwirken übersehen zwischen dem physischen und geistigen oder geistigen und physischen Element. So, die Natur ist eine Quelle für die Erkenntnis und für das Beschreiben unserer Welt. Aber ist sie ausreichend? Ich möchte hier zunächst zur Klarheit die Bibel hinstellen. Sie ist die Offenbarung. Die Bibel ist ein geistiges Element. Sie ist geschrieben in Worten, die Bilder beschreiben. Sie hat viele Informationen. Was ist ihr Zweck? Die Bibel ist das unveränderbare Wort Gottes. Und sie zeigt, weshalb und wo das Zusammenwirken des geistigen und des physischen Elementes gestört ist. Weil dafür hat die Natur keine Antwort. Wer in der Natur will diese Fragen beantworten? Schauen wir sie uns im Einzelnen durch. Hier ein Bild der Natur. Sie ist wunderschön, wenn wir gewisse Teile betrachten. Und jetzt wollen wir uns diese Fragen stellen. Da die Natur nach festen Gesetzen funktioniert, bedarf es keiner Offenbarung, um ihre Funktionen ausfindig zu machen. Wir brauchen, um die Natur zu verstehen, keine Offenbarung, keine Bibel. Weil die Gesetze sprechen für sich. Sie sind nicht fähig, dass wir sie interpretieren. Das heißt, unveränderbare Gesetze führen zu objektiven Schlussfolgerungen, in denen Subjektivität und Alternativen ausgeschlossen werden. So, in der Natur gibt es null Subjektivität, weil die Gesetze der Physis und der Psyche nicht veränderbar sind. Und so können wir sehen, Was passiert? Wir brauchen dafür keine Bibel. Wir brauchen dafür keine besondere Offenbarung. Die Natur zeigt uns, wenn wir sie studieren, wie und was es dort gibt. Die Betrachtung der Naturgesetze geben einen Hinweis auf den Gesetzgeber, auf den Schöpfer. Sein Charakter wird dadurch erkennbar. Jemand, der diese Erde gebaut hat und sie diesen Gesetzen unterordnet hat, von denen können wir aus der Natur erkennen. Wir können sehen, wie sein Wesen ist. Wir können in der Natur erkennen, trotz der gegenwärtigen Veränderungen anhand rein der Gesetze, dass der Gesetzgeber Liebe sein muss. Weil wenn man die Gesetze betrachtet, und wir werden auch das schauen, dann wird man sehen, dort kann nur dahinter ein liebevoller Gott, ein liebevoller Geist sein. Die Natur kann jedoch auf die Fragen der Herkunft des Bösen, der Krankheit und des Todes keine Antwort geben. Wie auch? Die Natur ist nicht fähig, eine Antwort zu geben, warum ein Tier das andere tötet. Und wir können sehen, aber es macht nicht viel Sinn, die Gewalt in der Natur. Die Natur kann uns keine Antwort geben, warum Menschen, vernunftbegabte Wesen, gemein sind zueinander. Die Naturgesetze können nicht erklären, warum eine Mutter ihr Kind verlässt. Die Naturgesetze können nicht erklären, warum jemand andere Menschen tötet. Die Naturgesetze können nicht erklären, warum jemand Macht ausübt über einen anderen Menschen, warum er respektlos ist gegenüber der anderen Person. Die Naturgesetze können nicht erklären den Krieg, die Flüchtlinge. Sie haben keine Fähigkeit dazu. Wir können in der Natur zwar sehen, dass dort Gesetze sind, die gebrochen sind dadurch, aber wieso ist es so? Woher kommt dieses Böse im Menschen zustande? Oder ist er vielleicht nicht böse? Man kann es ja prüfen. Ich meine, muss jemand einem beweisen, dass etwas im Menschen falsch ist? Können wir es nicht selbst, jeder an sich selbst sehen, dass irgendetwas in unserem Leben nicht stimmt, wenn wir uns ärgern? Wenn wir an die Wand laufen, wenn wir nicht wissen, wohin? Wenn wir uns fragen, wieso macht der andere das? Wieso muss jemand betrügen? Wieso muss jemand untreu sein seinem Partner? Seinem Ehepartner. Wieso? Kann die Natur das erklären? Können wir allein mit den Naturgesetzen, mit der Beschreibung der Natur sagen, ah ja, genau, das Böse ist deshalb da, deshalb ist das so, deshalb machen die Menschen das. Ich habe nichts gefunden. Aber wenn jemand das kann, dann bin ich sehr offen, dass er mir erklärt mit der Natur, woher das Böse, die Zerstörung kommt. Warum der Mensch seinen eigenen Ast, auf dem er lebt, den Planeten zerstört. Was treibt ihn an? Und es ist ja nicht einmal ein Ende abzusehen. Es ist ja nicht mal eine Verbesserung. Es geht immer schlimmer. Naturgesetze, die Natur kann uns das nicht erklären. Geschweige denn, die Natur kann das gesamte Weltbild, wie wir es vor uns haben, nicht erklären. Wir können nicht anhand der Naturgesetze sehen, den Umgang des Schöpfers mit dem Bösen oder ob er eine Lösung für das Böse hat. So, die Naturgesetze sind ganz entscheidend. Sie brauchen wir, um Gott zu kennen. Sie sind die unveränderten, festen Regeln, nach denen wir uns richten können. Sie helfen uns zu verstehen die Prozesse auf dieser Welt. Aber sie haben ihre Limits. Und dafür brauchen wir die Offenbarung Gottes in der Schrift. Und diese Offenbarung Gottes in der Schrift führt und zeigt, dass nur sie, beschreibt in Ergänzung zu den Naturgesetzen das Wesen Gottes. Ja, aus den Naturgesetzen sehen wir, dass Gott Liebe ist. Die Bibel beschreibt es auch. Die Bibel beschreibt es noch mehr, dass wir verstehen, wie Gott ist. Nur die Bibel erklärt unser Weltbild, wie wir es vor uns haben. Ich habe kein Buch gefunden, sicherlich gibt es, habe nicht alle gelesen. Aber dieses Buch allein kenne ich, das sowohl die Gesetze der Natur wunderbar mit beschreibt, als auch die Gesetze des Geistes und erklärt das Weltbild, das wir auf dieser Welt haben. Nur sie gibt Klarheit über die Herkunft des Bösen, der Krankheit und des Todes. Die Schrift, so alt sie ist, ja, sie wurde ja innerhalb von 1500 Jahren geschrieben. Und das letzte Buch war vor knapp 2000 Jahren geschrieben. Es ist also mindestens 3500 Jahre alt, allein durch von der Schrift. Natürlich beschreibt sie den Beginn dieser Welt und das Ende. Sie ist eine Offenbarung, weil das, was in ihr steht, ist Menschen nicht möglich, es zu schreiben. Weil schauen wir uns doch die anderen Bücher dieser Welt an. Wer beschreibt schon die Ursache für das Böse? Liegt es in unseren Genen? Wer beschreibt schon die Ursache der Krankheiten, die wir alle hier auf dieser Welt haben? Welches Buch? Dieses Buch hat eine Klarheit für die Herkunft des Bösen und der Krankheit und des Todes, ohne Wenn und Aber. Sicherlich muss es gelesen und studiert werden, aber dennoch, wenn etwas in der Heiligen Schrift klar ist, dann ist es der Ursprung des Bösen, der Ursprung der Krankheit, der Ursprung aller Not, die es gibt in dieser Welt, ist hier deutlich beschrieben, ohne Zweifel. Völlig klar, völlig klar. Deshalb habe ich das Wort Klarheit genommen. Gibt Klarheit über die Herkunft des Bösen, der Krankheit und des Todes. Die Schrift allein erklärt den Umgang Gottes mit dem Bösen. Wie sollen wir das in der Natur sehen? Wie soll uns die Natur das offenbaren? Sie kann das nicht. Die Schrift allein erklärt den Umgang Gottes mit dem Bösen und gibt eine klare Perspektive für die Zukunft des Menschen und des Planeten. Dieses Buch lässt die Frage nicht offen, was wird morgen sein? Ja, mein Irrtum in meinem Geist oder in eines jeden Menschen Geist mag all das anzweifeln. Wir sind ja frei zum Zweifeln. Dennoch ist jeder, der es ernst studiert, findet hier klare, unmissverständliche Antworten, wie Gott mit dem Bösen umgeht, das ja in diese Welt gekommen ist und erklärt, wie das eliminiert wird und welche Zukunftsperspektiven der Mensch und die Erde hat. So haben wir zwei, sage ich jetzt mal, Elemente, ein physisches und ein geistiges, und wir haben zwei Sourcen, zwei Quellen, wo wir unsere Information herholen können. Unser Geist kann durch die Betrachtung der Natur und durch die Betrachtung der Heiligen Schrift, durch diese beide Kombination zu einer großen Erkenntnis und zu der Antwort auf die Fragen kommen, die heute die Welt beschäftigt. Die Antworten sind da. Sie sind hundertprozentig da. Aber wer sie nicht studiert, wer sie nicht sucht, der wird auch nicht finden. So, diese zwei, sage ich jetzt mal, Quellen, die Natur und die Schrift, müssen wir zusammennehmen. Wisst ihr, auch die Schrift allein, wenn ich die Schrift allein nehme und die Gesetze der Natur nicht betrachte, bin ich nur halb unterwegs. Ich wollte immer Pastor werden seit Kindheit, seit ich denken kann. Das war der Wunsch meines Lebens. Und Medizin war mir nie im Sinn zu studieren. Aber nachdem ich früh geheiratet habe und meine Frau keine Frau sein wollte eines Pastors, hat sie mir vorgeschlagen, wir werden Ärzte. Und wir gehen und helfen in Afrika. Und als ich ja, da ich diesen Wunsch hatte, um zu helfen, für andere Menschen da zu sein, klang es gut. Und so habe ich dann Medizin studiert. Und ich bin dankbar für Gottes Vorsehung, wie er das gelenkt hat. Weil jetzt als Arzt, als einer, der sich mit den Gesetzen der Natur und besonders mit dem Menschen selbst beschäftigt, mit dem Körper des Menschen, der ja sichtbar ist, der nach festen Regeln funktioniert, durch das, dass ich den Körper kenne, dadurch, dass ich angefangen habe, gründlich zu schauen, wie die Naturgesetze im Leben des Menschen funktionieren. Und natürlich in der Natur selbst. Kombiniert mit der Schrift ist das die Erkenntnis, die mir eine Perspektive gibt, die mir einen Ausblick gibt, sozusagen, den ich weder bei den Geistigen finden, noch bei den Naturwissenschaftlern. Weil jeder geht und ist einseitig. Jeder studiert auf einer eigenen Schiene. Und der die Schrift nimmt, ohne dass er das Ganze durch den, ich sage es mal, Filter der Gesetze der Natur liest, die Gesetze des Geistes, des Geistigen und des Körperlichen, der wird nicht zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er ist vulnerabel. Er verlässt sich auf Worte, nicht auf Informationen. Und ist deshalb nicht dort, nicht imstande, die Antworten, die die Welt heute bräuchte, zu geben. Ein Christ sollte wissen, was zu tun ist. Ein Christ sollte eine Ahnung haben. Mehr wie jeder andere, weil er kennt die Schrift, er hat die Offenbarung Gottes in seiner Hand. Aber hat er nicht die Kenntnisse der Natur, hat er nicht die Kenntnisse der Gesetzmäßigkeiten auch des Geistes, ich möchte sagen, der ist auch Natur. Ja? Er findet sich auch in den Naturgesetzen. Das sind auch Regeln, die können nicht verändert werden. Es ist zwar nicht eine physische Natur, es ist eine geistige Natur, aber es ist immer Natur. so kennt man beides. Hat man, ja, ich denke, kann man nicht fehlgehen. Weil man wird ausgeglichen, dass man nicht das eine oder das andere einseitig sieht, sondern man balanciert es immer aus und sieht, aha, passt das zum Gesetz der Natur und zum Geistesgesetz, passt diese Information und dann kontrolliert man das. Und dadurch kommt man nicht, wenn man subjektiv das Wort liest, in eine Interpretationsmöglichkeit, die nicht stimmt. Und da sind wir natürlich bei unserem Thema, der Heilige Geist und die Inspiration der Bibel. Wir gehen davon aus, die Bibel sagt es selbst an unterschiedlichen Stellen. Und hier nehme ich 2. Petrus 1, 21. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. So, hier geht es um Weissagung. Hier geht es um, Weissagung heißt nicht nur Prophetie, sondern heißt um Offenbarung der Wahrheit. Sie kann nicht von einem Menschen selbst kommen, weil sie muss von Gott kommen. So, die Schrift ist also inspiriert von Gott. Wenn wir den Merkvers unserer Lektion nehmen aus dem 2. Timotheus 3, 16 und 17, dann steht, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Uns geht es darum, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Inspiration. Das heißt, was heißt Eingebung? Was heißt getrieben sein vom Heiligen Geist? Allein diese zwei Bibelverse, die wir hier lesen, bedürfen einer enormen Erkenntnis, bevor man sie erklären kann. Und ich möchte nur ein paar Fragen stellen, die mir gekommen sind bei diesem Studium. Grundsätzliche Frage. Wer ist der Heilige Geist? Nun, das wollen wir studieren in dieser Vierteljahr. Wie können Menschen inspiriert werden? Werden sie mit etwas überschüttet? Werden sie besessen? Wie funktioniert denn Inspiration? Dann, was bedeutet Inspiration? Wie geschieht's? Ja, was bedeutet es, dass Menschen getrieben sind vom Heiligen Geist? Ich denke, wenn wir das nicht deutlich definieren, dann sind wir konfus. Und ich muss sagen, die religiöse Welt ist konfus über das, wer der Heilige Geist ist. Die religiöse Welt ist konfus über das, was Gott ist natürlich. Es ist konfus, was den Menschen anbelangt und was Inspiration anbelangt. Man hat ja natürlich auch die Worte, sie sagen jedem ein bisschen was anderes. Deshalb muss man sie definieren, dass man weiß, was ist gemeint damit. Weil wir wollen ja die Bibel als etwas nehmen, das von Gott kommt. Aber wisst ihr, sogar Gott kann reden, wie er will. Wenn ich sein Wort nicht verstehen möchte, so wie es ist, oder ich lese es und merke nicht, wie ich es interpretieren soll, wird mir dieses Wort nicht helfen oder sogar zum Verhängnis sein. Ich lese nur einen kleinen Abschnitt dieser Situation, die so krass und auch dramatisch ist. Wie ist es möglich, dass Menschen, die mit der Schrift in der Hand von Kindheit oder aus ihrer Zeit in der in der Schule mit ihr aufgewachsen sind. Und ich nehme jetzt natürlich nur die Tora und das Alte Testament mit den Propheten. Und hier haben wir in Johannes 5 eine Situation in Vers 39. Ihr suchet in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu bekommen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. So, da sind Menschen, die studieren die Schrift. Die kennen sie in- und auswendig, die wissen, wann was passieren soll. Als die Weisen vom Morgenland kamen zu Herodes und Herodes zu den Schriftgelehrten und gesagt, wo soll der Messias geboren werden? Und sie sagten ihm ganz genau, in Bethlehem. Weil die Schrift sagt es. Aber keiner ging hin, um es zu schauen. Weil keiner glaubt es wirklich. Sie hatten die Schrift in der Hand. Sie dachten, sie haben das ewige Leben, aber es war nichts in ihnen. Ich sehe heute sehr viele Christen mit dieser Schrift in der Hand und sie sind völlig blind für das, was in der Welt geschieht. Und sie können mit der Schrift, die sie lesen, weil sie nicht das andere Element der Naturgesetze haben und der Gesetze des Geistes, können sie das nicht verstehen. Und sie sind Blindenführer, so wie Jesus sie nannte. So die Schrift allein hilft nicht. Es hilft auch nicht, dass wir sagen, sie ist inspiriert, wenn wir nicht wissen, was sie sagt. Wenn wir sie nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, wie wir sie lesen sollen. Was nutzt ihre Inspiration uns Menschen? Was nutzt es, wenn wir behaupten, sie ist Gottes Wort? Was nutzt es, wenn wir sie nicht umsetzen können? So, das sind wichtige Fragen, die ich möchte, dass wir sie uns stellen in diesem Vierteljahr. Wir wollen nicht Schriftgelehrte sein, so wie hier die suchen in der Schrift, aber nicht wissen, worum es geht, weil die Schrift sagt, sie gibt Zeugnis von Jesus und als Jesus kommt, nehmen sie nicht an. Sie kennen ihn nicht. Wenn mir eins in den letzten Jahren auffällt, ist, dass ich so viele Schriftgelehrte sehe, die so stark behaupten, die Bibel ist inspiriert und die sich klar nach ihren, ich sage jetzt mal, äußeren Dogmen oder Regeln richten, aber die Essenz nicht verstanden haben. Man befindet sich an einer Oberfläche, die nicht in die Tiefe geht, die das Leben letztendlich nicht verändert, die das, was verändert werden soll durch die Schrift, nämlich das ewige Leben, das Böse aus uns herauskommt und die Liebe Gottes in uns drin ist, nicht erreicht wird, wenn wir nicht die ganzen Dinge verstehen an der Basis, wie es funktioniert. Einmal hat man die Wurzel, hat man die Basis, wie die Dinge laufen und die kann man nur aus der Natur gesetzen und den Gesetzen des Geistes und der Schrift nehmen und dann kann man die Schrift wunderbar, dann öffnet sie sich. Seitdem ich den Menschen besser kenne, seitdem ich mich beschäftige, wie das Ganze läuft, ist die Schrift für mich eine wahnsinnige große Offenbarung geworden. Ich muss sie irgendwo nur aufschlagen. Und ich muss sagen, das wusste die Schrift schon lange, was ich jetzt entdeckt habe. Und die Texte der Schrift werden Licht. Was bedeutet es, Ehre zu nehmen von Menschen oder nicht Ehre von Menschen? Nun, das sind schon so tiefsinnige Gedanken, die ein oberflächlicher Leser null wahrnimmt und versteht. Was ist der Kontrast zwischen ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Und wenn du die Liebe Gottes nicht in dir hast, was nutzt dir die ganze Theorie? Sie ist null und nichtig. Was im Menschen kann inspiriert werden? Sein Finger, sein Gehirn, seine Augen? Was im Menschen kann inspiriert werden? Haben Menschen auch einen Geist? So wie der Heilige Geist ein Geist ist, haben die Menschen auch einen Geist? Wenn, dann wie funktioniert der menschliche Geist? Was kann er und was kann er nicht? Das heißt, welche sind die Fähigkeiten des menschlichen Geistes, dass wir verstehen die Inspiration, dass wir verstehen, was bedeutet es, mit dem Geist Gottes zusammenzuarbeiten oder von ihm inspiriert oder von ihm getrieben zu sein. Das heißt, getrieben mag hier so ein Wort sein, das uns vermitteln würde, wie wenn jemand gestoßen ist vom Heiligen Geist. Das sicherlich nicht. Aber von ihm gelenkt. Als Marionette? So, wir müssen also verstehen, den Menschen. Was kann er und was kann er nicht, der Geist des Menschen? Welche sind die Fähigkeiten des menschlichen Geistes? Weil, können wir das nicht erklären, dann sind wir auch nicht in der Lage, die Schrift zu verstehen. Und dann werden wir streiten. Es gibt ja so viele Streitgespräche, ob über Gott, natürlich ob Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott ist oder nicht. Es gibt Streite, was ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Ist der Gottesgeist? Das heißt, er ist nur eine Ausdehnung Gottes sozusagen? Oder ist er ein eigener Geist? Was ist er? All das sind Dinge und Theorien, über die die Menschen streiten und dogmatisch werden. Aber wo liegt die Erkenntnis? Wo liegt die Wahrheit? Liegt sie im Streit untereinander? Nun, dort, wo Streit ist, dort wissen wir, ist zumindest der Heilige Geist nicht. Er ist nicht der, der Streit hervorhebt. Der Heilige Geist hat eine Frucht. Und wir lesen diese Frucht. Sie ist im Gegensatz zu der Frucht des menschlichen Geistes oder mit dem, des Geistes des Menschen, der geboren ist, in dem Irrtum, in klarem Kontrast. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das ist in Galater 5, 18. Welcher Geist? Und hier geht es um den Heiligen Geist. Und was heißt, dass er uns regiert? Bestimmt er über uns? Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, das heißt unseres Irrtums in unserem Geist. Wir werden auch das nochmal erklären, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch vorher sage, wie ich auch vorher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt, wir haben hier eine klare Beschreibung schon, wo das Übel auf dieser Erde herkommt. Aus dem Menschen selbst, aus seinem Innersten entspringt dieses Übel, aus seinem Herzen, sagt Jesus. Wenn aber das ersetzt worden ist durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, dann haben wir die Frucht des Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Es ist schön zu wissen, dass dieses alles gesetzlich geregelt ist. Das Gesetz ist gegen all das, was aus der aus dem Irrtum unseres Geistes herauskommt, aus dem Fleisch, wie die Bibel es nennt. Und all das, was aus dem Geist Gottes kommt, ist gesetzlich richtig. Geht nicht gegen die geistigen oder die körperlichen Gesetze vor. So, wir haben vor uns ein interessantes und ich denke ein herausforderndes Studium. Wir wollen dafür die Schrift nehmen, aber nicht ignorieren die Erkenntnisse und die Gesetze der Natur. In der Natur werden wir durch die Erkenntnisse dieser Gesetze und zusammen mit der Offenbarung die Wahrheit letztendlich erkennen. Eines gibt Licht über das andere, so dass der Grundsatz, den wir finden in der Natur, dass zwei Elemente immer zusammen sind und miteinander kommunizieren, auch auf der Ebene unseres Verständnisses so ist, sein muss. Wir brauchen etwas, was unsere Interpretation nicht unterwürfig ist, nämlich das sind die Naturgesetze. Die Bibel können wir interpretieren, wie wir wollen. Da kann jeder sich was rausnehmen, was er denkt. Aber die Naturgesetze sind nicht interpretierbar. Sie sind objektiv. Deshalb, wenn wir nur die Bibel haben und ignorieren die Gesetze der Natur und des Geistes, dann werden wir nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir brauchen beides. Deshalb war im Alten Testament der Priester auch immer Arzt. Deshalb kannte er sich aus, sowohl in der natürlichen Welt, in der physischen Welt, als auch in der geistigen. Er kannte den Zusammenhang. Er wusste, dass sie nicht trennbar sind voneinander. Sie sind zwar andere Elemente und dennoch müssen sie und können immer nur zusammen funktionieren. Genauso ist es auch im Heiland. Der Heiland kam und er ist Arzt und Erlöser. Er weiß um beides Bescheid. Er kennt beides. Und so möchte ich uns alle ermutigen, und dass wir nicht einseitige Wesen bleiben oder weiter bleiben oder in die Richtung gehen, sondern dass wir uns die Dinge anschauen und auch die Interpretation der Schrift so gestalten, dass wir uns an den festen Naturgesetzen orientieren, die der Interpretation nicht bedürfen. So hat uns Gott zwei Quellen der Erkenntnis gegeben. Sie sind nicht zertrennbar voneinander. Nur zusammen werden wir zur Erkenntnis aller Wahrheiten kommen, die wir brauchen zu verstehen, um unser Leben richtig zu steuern und ein Segen für unsere Umwelt zu sein. Amen.